Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt der gute Stefan. Hallo Stefan.
Hallo.
Und mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph.
Moin.
Und während wahrscheinlich alle noch irgendwie so ein bisschen im Fallout-Fieber sind und gucken, wie die Apokalypse in den USA so vonstatten geht, nehmen wir jetzt ein Thema, das gar nicht so weit von da all dem irgendwie entfernt ist. Und zwar reden wir heute über Civil War. Und nein, es ist nicht Captain America Civil War, weil darüber haben wir schon mal ausführlich gesprochen. Nein, wir reden tatsächlich über Civil War von Alex Garland, dem Mann hinter Annihilation, Ex Machina, zuletzt auch Man, der jetzt hier ein Szenario uns präsentiert, in dem wir in einer ja nicht allzu weiten Zukunft in den USA sind, wo seit ein paar Jahren, ich weiß nicht mal, sind es Jahre, sind es Monate, man kann es gar nicht so genau sagen, auf jeden Fall wütet ein Bürgerkrieg. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Wir haben die Kriegsfotografin Lee Smith, die gemeinsam mit dem Journalisten Joel nach Washington D.C. reisen möchte, weil Joel unbedingt den Präsidenten ein letztes Mal interviewen möchte. Zumindest geht man davon aus, dass er die nächste Amtszeit nicht mehr erreichen wird, eben wegen jenem schon erwähnten Bürgerkrieg. Und die beiden fahren halt los, haben im Schlepptau noch die junge Möchtegern-Fotografin Jessie, die großer Fan von Lee ist und hier unbedingt in ihre Fußstapfen treten möchte. Und Sammy ist auch noch mit dabei, so ein bisschen der Mentor von Lee. Und die vier machen sich jetzt auf durch ein Amerika, das irgendwie ziemlich zerrüttet ist vom Bürgerkrieg und erleben allerlei interessante Sachen. So. Jetzt habe ich genug geredet. Erstmal vielleicht, wie war euer Herangehen an diesen Film? So, was habt ihr euch gedacht? So, ist das ein Pflichtfilm, als ihr den ersten Trailer gesehen habt oder so, weil es Alex Garland ist? Oder wie seid ihr an diesen Film rangegangen? Wie seid ihr in den Film reingegangen?
Naja, also Pflichtfilme sind ja für mich alle Filme.
Okay, ja gut.
Ich gucke ja alles.
Schwierig in meinem Leben, aber okay.
Ja, ich kriege das ganz gut hin. So, aber bei diesem Film war man natürlich schon ein bisschen aufgeregter als sonst, weil man hatte schon von vielen Leuten gehört, die sich von vornherein geweigert haben, sich diesen Film anzugucken. Ich weiß auch von vielen Leuten, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen, weil das zu sehr close to home ist und sie zu sehr irgendwie gerade in der jetzigen Weltlage beschäftigt und die sich dem nicht aussetzen wollen. Und ich mag es ja, wenn Kino gefährlich wird und auch mal ein bisschen so ungemütlich und so. Deswegen war ich da schon aufgeregt, wie weit der geht, was Alex Garland da abfeuert.
Ja, ich mag ja Alex Garland sehr an sich. Also ich mag sowohl die Filme als auch die Sachen, die er als Drehbuchautor geschrieben hat und dann von Danny Boyle größtenteils inszeniert wurden. Eigentlich immer eine sichere Bank. Und nach den ersten Trailern sah das jetzt hier auch schon wieder sehr gut aus. Actiongeladen, spannungsgeladen. Ich hatte Angst, dass es zu politisch wird. Also dass es zu sehr rechts gegen links einfach bedient. Also das, was in den USA auch gerade tatsächlich passiert. Und dass es halt so ein ultra politisch aufgeladen und sehr einseitig erzählter Film wird. Ist es nicht geworden.
Ja, das war tatsächlich auch so mein großer Punkt. Ich muss aber auch gestehen, mich haben die Trailer nie so richtig abgeholt, weil die Trailer irgendwie auch noch gar nicht so richtig gesagt haben, so worum es wirklich jetzt gehen soll, außer dass du halt irgendwie alles Mögliche an Action und irgendwie Zeug gesehen hast. Und dann war genau so mein Punkt halt auch. Das wird jetzt so ein Film. Wir haben ein republikanisch-trumpig angehauchten Präsidenten, der jetzt hier irgendwie schuld ist daran, dass die USA im Bürgerkrieg versinkt. Ich meine, man muss nur an die Bilder vom Angriff aufs Kapitol irgendwie denken. Da hast du gefühlt schon die Bilder aus diesem Film auch im Kopf. Und ich hatte halt auch gedacht, dass das so sehr einfach, okay, wir prügeln jetzt halt auf die eine Gruppe und heben die andere halt in den Himmel hoch und sagen, oh, hier Bürgerkrieg, tralala. Aber du hast ja schon so ein bisschen vorweggenommen, der Film ist gar nicht so politisch, wie man meinen möchte, oder?
Naja, politisch schon, aber nicht in dem aktuellen Zweikampf. Also ich habe gestern Alex Garland interviewt, der ist gerade in Berlin, und er meinte auch, also wenn es aktuell, also beide, es hat keine von beiden Seiten geschafft, irgendwie zu sagen, das ist jetzt unser Film. Mhm. Und gerade weil es keiner geschafft hat und momentan aber irgendwie alles entweder republikanisch oder demokratisch eingeordnet werden muss da im Kulturkampf, sind jetzt alle sauer auf ihn. Mhm. Aber er hat gesagt, so wenn er es nochmal genau aufbaldowern müsste, dann würde er aktuell eigentlich deutlich mehr Kritik von links als von rechts bekommen. Also es ist, wie gesagt, also Nick Offerman spielt den Präsidenten, der in der ersten Szene so eine Rede hält, wie toll alles ist und mit dem nächsten Angriff wird der Feind vernichtet und so. Und nur 3 Minuten später weiß man eigentlich, der Krieg ist sowieso kurz vor dem Ende. Also da macht der Film auch kein Geheimnis draus. Der spielt in den letzten Tagen des Krieges und der Präsident wird dann endgültig verlieren. Aber es ist halt dann doch nicht der Trump, die Trump-Karikatur, sondern Nick Offerman spielt dann doch eigentlich eine recht ernsthafte Rolle, obwohl er ja eigentlich als Komiker bekannt ist. Mhm. Also der wirft einen da immer wieder, wenn man sich das gerade so hingelegt hat, wirft er einen schon aus der Bahn. Und dann natürlich der ultimative Kniff, um es aus dem aktuellen Zweikampf in den USA rauszuziehen. Texas und Kalifornien haben sich zu den Western Forces verbunden, um den Präsidenten jetzt abzusetzen, der da unrechtmäßig seine dritte Amtszeit angetreten hat. Und in der realen Welt Kalifornien und Texas, das demokratischste Land, das republikanischste Land, also das ist irgendwie schwierig, da sich vorzustellen, dass die beiden zusammenarbeiten.
Ja, dadurch entzieht er sich halt so von vornherein sämtlichen Einordnungsversuchen, die man halt unternehmen könnte, was auch ein bisschen feige ist. Das muss man halt, das, also zumindest nach meiner Einschätzung, es fühlt sich so an. Natürlich kann ein Film über den Bürgerkrieg in den USA nicht komplett unpolitisch sein. Mhm. Aber gleichzeitig, dadurch, dass er halt gar keinen Bezug zu aktuell relevanten Themen und zu den ganzen Pulverfässern, die es ja gibt in der amerikanischen Gesellschaft, dass er da sich so komplett rauszieht, weiß man am Ende nicht, woran man ist. Man möchte eigentlich wissen, woran hat sich denn dieses Pulverfass da entzündet? Also warum geht's denn in den USA gerade so ab? Und es ist ja wirklich ein Kampf, der sehr hart geführt wird. Also wo Leute direkt exekutiert werden, wo es auch nachher darum geht, den Präsident direkt zu ermorden, falls man die Möglichkeit irgendwie hat. Also da werden keine Gefangenen genommen. Mhm. Und dadurch, dass er halt so uns kein Vorwissen gestattet irgendwo, ist es schwer, den als wirklich politisch wahrzunehmen. Es ist mehr Spannungskino.
Ja. Also ich finde, das ist eine sehr enge Auslegung von Politik. Also was er halt macht, ist zu sagen, ey, euren ganzen Kleinscheiß hier, Demokraten, Republikaner, könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ich zeig mal, wovor wir hier wirklich Angst haben müssen. Das ist vollkommen egal, wie das passiert, aber wir sind da gefährlich nah dran. Und sozusagen die Leute dabei wirklich in ihre Schranken zu weisen, jeden irgendwie anecken zu lassen, niemandem das zu geben, was er haben will, halte ich gerade für Politik. Hätte man dann irgendwie gesagt, ja, hier die Republikaner gehen noch den nächsten Schritt und dann haben wir Bürgerkrieg, das ist Kindergarten.
Ja, also vielleicht so, also unpolitisch ist jetzt auch das falsche Wort, weil natürlich hat dieser Film seine politischen Themen irgendwie drin. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ich fand es eigentlich gerade geil, dass dieser Film halt dir überhaupt auch gar nicht die Chance gibt, jetzt irgendwen als Feindbild anzuerkennen, weil du lernst eine Gruppe kennen, dann kommt schon wieder die nächste und du sitzt eigentlich nur im Kino und denkst dir so, okay, also jetzt gibt's Western Front und dann gibt's noch irgendwo Loyalisten in Florida und dann noch hier so, aber du hast dieses Gefüge überhaupt nicht, dass du das so richtig zusammenpacken kannst. Und ich fand's halt gerade gut, dass er so letztendlich so schwammig bleibt, weil was Christoph schon meinte, hättest du einfach sagen können, okay, hier, da sind die rechten Schweine und da sind die linken Schweine und irgendwie suchen wir uns jetzt einen davon aus und machen die zu dem Teufel oder sonst irgendwie was. Und dass ihm das so gut gelingt, eben genau sich davor so ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen so, okay, dieser Film läuft hier jetzt halt einfach irgendwie ab und das ist irgendwie gar nicht so richtig mehr zu greifen, wer hier gegen wen, warum kämpft. Und ich glaube, das ist ja letztendlich auch so ein bisschen diese Aussage, die auch immer wieder kommt, wenn sie zum Beispiel in diese eine Stadt gelangen, wo du das Gefühl hast, die haben noch nie gecheckt, dass überhaupt Krieg ist, wo die Läden sind offen, die Straßen sind alle ordentlich gemacht, bis du dann irgendwann mal checkst, okay, oben auf den Dächern lauern dann die ganze Zeit irgendwelche Scharfschützen und dass du so diese Welt dieses Bürgerkriegs so eine Normalität angenommen hat, dass die Leute irgendwann auch so ein bisschen vergessen haben, warum kämpfen wir eigentlich noch? Es ist halt Alltag geworden und ja, wenn du, solange du damit irgendwie klarkommst, dann machst du das halt weiter so wie bisher.
Und das nimmt halt auch die Spannung aus dem reinen Gefecht raus, weil die sagen am Anfang ganz klar, also das ist jetzt eine Frage, ist der Krieg in 3 Tagen zu Ende oder in 3 Wochen? Mhm. Das ist die einzige Frage, die noch wirklich da ist. Und dieses Ziel der Journalisten ist ja eigentlich nur nach DC zu kommen, bevor der Krieg vorbei ist, weil sie halt den Präsidenten noch interviewen wollen, bevor der dann wahrscheinlich ermordet oder irgendwie abgeführt wird, weil der seit einem Jahr irgendwie keine Interviews mehr gegeben hat. Und dementsprechend, das ist also, es ist kein Kriegsfilm, in dem es darum geht, welche Seite gewinnt, ne? Sondern einfach so ein bisschen diese Stimmung einzufangen, was ist eigentlich los, wenn in Amerika, was immer so unwahrscheinlich scheint, aber ich meine, der letzte Bürgerkrieg ist auch erst 150 Jahre her, dass das vielleicht auch näher dran ist, als man denkt und dass das nicht so wahnsinnig gut ist, wenn das passieren würde.
Ja, und ich meine, ich habe jetzt auch einige Kritiken gelesen, die halt trotzdem auch so ein bisschen das aufgreifen, was du schon meintest, Stefan, dass es natürlich irgendwo vielleicht auch so ein bisschen als feige irgendwie dargestellt werden könnte, dass er jetzt hier nicht mehr Stellung bezieht oder vielleicht auch noch ein bisschen politisch extremer wird, aber das war für mich irgendwie nie das Problem irgendwie dieses Films so. Also ich fand den von Anfang an irgendwie sehr, sehr cool. Allein, dass wir mit dieser Eröffnungsszene anfangen, wo der Präsident da sich auf seine Rede vorbereitet und dann irgendwie die Sätze immer 5-mal nochmal durchgeht und dann halt diese Rede schwingt, wo du halt auch, okay, jetzt höre ich das von diesem Oberhaupt der USA, aber die gibt's, diese USA, die er hier irgendwie mal angeführt hat, gibt's ja so auch nicht mehr. Fand ich irgendwie alles sehr, sehr cool gemacht.
Ich finde es trotzdem, muss ich sagen, trotzdem halt ein bisschen inhaltsleer, gerade weil es ja, es geht ja um diese Kriegsreporter, die dann halt sagen, wir machen das, damit die Leute von außerhalb sich eine Meinung darüber bilden können. Wir können uns aber halt nur bedingt eine Meinung bilden, weil wir halt gar nicht wissen, für was diese einzelnen Parteien stehen. Dadurch können wir diese Fotos und das, was dort gezeigt wird, gar nicht vernünftig einordnen, außer dass wir halt sagen können, was für schreckliche Taten wir jetzt hier sehen.
Ja, aber darum geht's ja auch nicht, um die Seiten. Also das ist ja dann nur noch, das sind ja unwichtige Details in meinen Augen. Das und dieses, ja, dass du sagst, es geht den Journalisten darum, dass nach außen, dass die Leute sich eine Meinung bilden können, das habe ich hier überhaupt nicht so gesehen. Die sind auf der Suche nach ihrem großen Scoop, ihrem persönlichen. Und wenn dafür der Krieg noch eine Woche länger dauert und ganz viele Leute sterben, dann nehmen die das gerne in Kauf, weil sie wollen die Letzten sein, die den Präsidenten interviewt haben. Klar haben die hier und da auch Moral, aber das ist schon auch ziemlich ein Ego-Trip, den die da unternehmen.
Ja, und das finde ich ist eigentlich das viel Spannendere. Deswegen, und das hat mich dann auch so darüber weggerettet, dass dieser Film jetzt in diesem Krieg mir keine klaren Feindbilder irgendwie aufbaut, dass du halt eigentlich diese Gruppe von Journalisten hast, die jetzt hier durch die Gegend ziehen. Und es ist ja, du hast ja diese junge Jessie, die das erstmal irgendwie werden möchte, die ja auch gerade am Anfang hart damit zu kämpfen hat, wenn sie dann wirklich auch in irgendwelche Schießereien kommen und sie da ja mehr anfängt zu zittern und wenn sie da auf irgendwelche Leute treffen, die in ihrer Waschanlage noch irgendwelche Diebe rumzuhängen haben oder sowas alles. Und dann gibt's diese eine Szene, wo sie die Lee fragt, so musst du da nicht mehr irgendwie machen, als diese Bilder zu machen? Fragst du dich nicht, warum das hier alles passiert? Und wo Lee ja dann auch meint, ja, ich mache die Bilder, damit sich andere diesen Frage stellen können, so, ne? Also, wie sie sich halt auch irgendwie so ein bisschen mental von all dem zurückzieht und letztendlich irgendwie sagt, wie Christoph schon meinte, so, ne? Auf der Suche nach dem besten Shot, nach der besten Einstellung. Da muss ich so ein bisschen tatsächlich an Nightcrawler denken mit Jake Gyllenhaal, wo er ja diesen Journalisten spielt, der halt so diese ganzen Verkehrsunfälle und die Polizeisachen da irgendwie mit abfilmt und dann ja auch in Dinge abdriftet, so einfach nur, um das beste Bild halt zu haben. Und das ist bei ihr ja letztendlich nicht anders. Und Joel, der halt auch nur darauf aus ist, derjenige zu sein, der ein letztes Mal den Präsidenten noch interviewt hat, um irgendwie so ein Statement zu haben, um damit vielleicht dann auch so in die Geschichte noch mit einzugehen.
Also ein bisschen anders ist es schon. Also das hier ist noch so auf dem Niveau, wie man allgemein über den Job von Journalisten redet und die Verantwortung von Journalisten. Bei Nightcrawler, der ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse bei dem, was er da abzieht. Ne? Also da braucht man sich ja, das ist ja keine ambivalente Figur mehr. Das ist ja wirklich eine, die da vollkommen übertreibt, Figur. Und hier ist es ja wirklich noch so bei dem, wo man sagt, das ist schon die übliche Diskussion, die man immer wieder bei Kriegsberichterstattungen führt. Also sie fragt ja, also die junge Journalistin fragt ja dann auch die Erfahrene, ob sie ihr denn das Leben retten würde, irgendwie in einer Schießerei und so. Und die sagt dann, nee, mein Job ist erstmal hier Fotos zu machen. Also das ist schon, das sind schon ernsthaftere Diskussionen hier. Es ist nicht so dieses komplett überhöht Satirische.
Nein, natürlich nicht, aber trotzdem ist beides ja irgendwo, ich habe das auch irgendwo mal in so einem Buch auch gelesen, so, wo es natürlich auch irgendwie darum geht. So, ne? so du bist als Berichterstatter in diesen Krisengebieten und alles, was du tust, ist irgendwie Fotos machen oder sonst irgendwie so. Ne? Du bist und das fand ich gerade spannend, auch am Anfang des Films gibt es halt auch so eine Sequenz, wo Leute irgendwie um so einen Wassercontainer, glaube ich, irgendwie rumstehen und da das Wasser haben wollen und du diese so 1000 Fotografen und Leute mit Kameras irgendwie haben, so die wie so die Aasgeier so da drumrum wuseln, um irgendwie das beste Bild zu bekommen, anstatt in irgendeiner Form so zu helfen. Und ich finde es schon auch irgendwo, es ist so ein interessantes Thema, wie weit gehst du damit, dass du einfach nur dich hinter deiner Berichterstattung versteckst oder halt irgendwie was versuchst gegen dieses Elend oder sonst was zu tun? So, ne?
Natürlich ist ja Berichterstattung durchaus eine Form von Hilfe. Also und auch bei den Figuren, die jetzt hier vorgestellt werden, gibt's ja moralische Unterschiede. Mhm. Also wir haben Figuren wie Sammy, die jetzt etwas zurückgenommener sind und tatsächlich eine ernsthafte Berichterstattung machen wollen. Und selbst Lee, wie man zum Schluss sieht, hat ja moralische Prinzipien, nach denen sie handelt. Mhm. Wie man nachher diese Auflösung findet, wie das dargestellt wird, sei jetzt mal dahingestellt. Auf der anderen Seite hat man dann diese Hardcore-Danger-Seeker wie Joel oder die befreundeten Reporter, die sie irgendwann auf der Straße treffen, die dann über die Autos klettern, einfach weil sie diesen Kick, diesen Adrenalinkick die ganze Zeit irgendwie suchen.
Ja. Aber man muss schon sagen, also Alex Garland ist klar pro diesen Figuren. Also der ist für diesen Journalismus. Und das ist schon auch ein Ruhelied auf Journalismus, bei allem, was wir jetzt sagen. Aber trotzdem lässt er sich halt nicht nehmen, auch da kritisch zu hinterfragen, was da passiert. Ja. Du musst jetzt nicht, es ist keine Abrechnung mit Journalisten.
Nee, um Gottes Willen. Das ist, aber wie gesagt, ich finde es halt gut, dass er, ohne teilweise auch viele Worte zu verlieren, dann halt einfach das halt auch mal so ein bisschen darstellt, so okay, krass, wie ist es eigentlich, die Person so hinter dieser Kamera denn zu sein? Ne?
Ja, und es gibt natürlich so 2, 3 Szenen, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die, oder das ist nicht nur das Gefühl, die Reporter behindern aktiv das Geschehen, was da stattfindet. Ja.
Das fand ich sowieso krass, so. Also wenn du denn teilweise auch diese Aktionen hast, so wenn diese Soldaten, die da irgendwo durch die Gegend laufen, halt ständig auch irgendwie, ja, nee, hier, komm, geh beiseite und keine Ahnung was, aber das ist halt wieder das, was ich meinte, so, ne, dieses, da muss ich nämlich total banales Beispiel eigentlich, also nicht zu vergleichen, aber als ich in meinem ersten Job war, war genau in der Zeit, wo dieses Erdbeben in Haiti war. Und da sollten wir hier in Berlin auch drehen, weil da wurden dann halt auch ganz viele Hilfsgüter und so gesammelt und sollten in so ein Flugzeug gepackt werden. Und da war da auch so eine Traube von Journalisten, die Helfer halt für jeden Scheiß irgendwie im Weg standen, weil du halt einfach irgendwie, können sie das nochmal so machen und das noch, die wollen einfach nur ihren Job machen und du stehst dann halt noch da, können sie es nochmal hinlegen und nochmal hochheben und dann noch, hier hast du halt, finde ich, das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr spannend, so wie halt dann diese Soldaten die ganze Zeit auch immer irgendwie auf Jesse oder auf Lee dann irgendwie aufpassen müssen, weil gerade Jesse bekommt er dann auch im Verlauf des Films so mehr und mehr Selbstbewusstsein, ihre Fotos dann da doch zu machen und wie häufig sie denn da irgendwie an ihrer Weste zurückgezogen wird, um irgendwie zu sagen, ja okay, wenn du da noch länger stehen bleibst, dann fängst du dir eine Kugel. Fand ich auch sehr, sehr spannend, so eigentlich so dieses, wie die dann irgendwie schlecht oder mal besser zusammenarbeiten können. Ne?
Oder allein neben einem Einsatz mal ein Interview zu führen. Also während halt zwei Scharfschützen im Gras liegen, die mit eigentlich vollkommen banalen Fragen zu löchern, die in der Situation noch einfach vollkommen absurd sind, weil es um deren Leben geht.
Obwohl ich die Szene mit den Scharfschützen, da treffen sie ja auf einer Landstraße, werden sie irgendwie angeschossen und müssen dann feststellen, in irgendeinem Haus hockt eine Scharfschütze und sie finden dann zwei andere Soldaten, die irgendwie auch nur darauf lauern, diesen Scharfschützen abzuknallen. Und das ist dann wieder auch so, dass so, wisst ihr überhaupt, wer das ist? So, ja, nee. Aber warum wollt ihr den denn kriegen? Naja, kannst du das nicht selbst erklären so? Weil der hat eine Waffe und schießt auf uns. Also wir haben eine Waffe und wir schießen auf den. So, das reicht doch schon so. Ne? Und das war für mich irgendwie auch so ein bisschen so stellvertretend für dieses... du weißt in diesem Film gar nicht, wer wirklich böse ist oder nicht.
Das dachte ich mir zum Schluss auch, dass diese Szene wirklich sehr gut passt auf den Film, ja. Irgendjemand mit einer Waffe kämpft gegen irgendjemand mit einer anderen Waffe.
Ja, und du fragst, hinterfragst es dann halt auch gar nicht mehr irgendwie so.
Es ist ja auch bevor, also man kriegt mit, wann sie die Frontlinie übertreten. Und dahinter sind sie sowieso in höchster Gefahr, weil im Feindesland, also im Land des Präsidenten, gelten Journalisten einfach aufgrund ihres Jobs als Feind. Ne? Also da sollten sie sowieso niemandem in die Hände fallen. Aber auch vorher schon, also es ist ein Roadmovie mit so Stationen. Also ich habe mich immer wieder an Dawn of the Dead erinnert gefühlt, also so ein Zombie-Roadmovie, wo man dann so in so einer postapokalyptischen Welt immer wieder neue Figuren trifft und immer nicht weiß, sind die jetzt Freund oder Feind. Also selbst auf ihrer Seite ist das eigentlich selten wirklich klar, ob sie sich jetzt gerade in höchster Gefahr schweben oder ob sie sich jetzt auf diese Leute verlassen können. Das ist halt immer, immer angespannt.
Ich musste tatsächlich auch so irgendwie so ein bisschen an Apocalypse Now denken, so weil
die Reise ins Herz der Finsternis.
Reise ins Herz der Finsternis, so dieses, okay, wir müssen da jetzt noch nach DC fahren und es werden ja dann auch immer so die Entfernungen eingeblendet, wie weit noch bis nach DC. Da steckt, glaube ich, irgendwie viel drin, auch so von diesem Roadmovie-Charakter, womit ich auch nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich dachte auch, das spielt irgendwie halt wirklich in DC oder sonst irgendwie wo, weil das das Poster hat ja auch so die Fackel der Freiheitsstatue, wo dann irgendwelche Scharfschützen drin hocken und so. Ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt so einen Film bekomme, wo eigentlich so eine Gruppe von Journalisten durch kaputte Amerika fährt, so.
Und Christoph hat es gerade schon angesprochen, das ist eigentlich auch ein Horrorfilm, also ein Zombiefilm ohne Zombies. Also zumindest die Bilder erinnern die ganze Zeit daran. Und es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Szenen, die auch 1:1 hätten in einem Horrorfilm irgendwo stattfinden können. Absolut, also allein als so eine Special Force Einheit, da fahren sie hin, nachdem sie die Nacht in Ruhe verbracht haben, gesagt haben, okay, am nächsten Morgen wollen wir uns doch mal ein bisschen Action gönnen. Fahren sie dahin und dann betritt diese Special Force Einheit dieses leerstehende Gebäude, wo man aber die ganze Zeit so ein Stöhnen raushört von einem verwundeten Soldat. Und das ist so eine unangenehme Szene, weil man einfach nicht weiß, wer wartet da oben jetzt? Ist es wirklich nur ein verwundeter Soldat? Ist das eine Falle irgendwo? Gibt's gleich einen Hinterhalt?
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das hat jemand einfach so auf Tape aufgenommen, um die da anzulocken.
War es richtig gut. Also richtig gut.
Ich musste tatsächlich auch jetzt, wenn ihr so diesen Horroraspekt, da fällt mir ein, dass das Erste, was ich zu Eve meinte, dann neben mir sagst du, Mensch, das sieht aus wie bei The Walking Dead.
Ist es auch, das mit den Autos.
Wenn sie da mit den Autos über die Straße fahren und auf der einen Spur ist halt alles irgendwie voll so, also so ein bisschen so dieses postapokalyptische Horrorszenario ist schon auch irgendwie mit dabei. Also
wobei Alex Garland da halt wahnsinnig viel mit verschiedenen Filmsprachen hantiert. Fällt einem vielleicht, wenn man es einfach nur so guckt, gar nicht so auf. Aber ich habe ihn danach gestern auch gefragt. Er meinte, er kann mir jetzt die richtige Antwort geben, aber das würde eine Stunde dauern, weil, also wenn man die Szene von der Hauserstürmung nimmt, also die ist erst in Echtzeit, ohne jegliche Musik oder Hintergrundgeräusche, also sie gehen ganz leise in dieses Haus rein, Kamera ist ganz nah dran, sie gehen da hoch, wahnsinnig intensiv alles und sehr, sehr authentisch, fast dokumentarisch in dem, wie es gefilmt ist. Und nachdem sie dann den ersten Typen erschossen haben, ist der Rest des Einsatzes eine Montage mit unterlegter Hip-Hop-Musik. Also mehr Genre geht gar nicht. So, und der wirft dich halt immer wieder zwischen diesem authentischen, diesem überhöhten Genre-Ding und dann noch sogar richtig dokumentarisch aussehende Aufnahmen. Also wir haben am Anfang eine Rückblende, wo Lee an ihre früheren Kriegseinsätze in anderen Ländern zurückdenkt. Und da haben wir dann eine Szene, wo ein schwarzer Mann mit einem Reifen gefesselt wird, der dann angezündet wird. Das ist ja so ein Bild, das man aus bestimmten Bürgerkriegen ganz viel kennt. Wo ich ihn gestern auch gefragt habe, ob das echt ist oder ob er das inszeniert hat, weil diese Bilder kennt man halt. Mhm. Und die sind natürlich inszeniert. Also das wird er natürlich nicht einfach woanders hernehmen. Aber also dieses zwischen dem Dokumentarischen, zwischen dem Authentischen und dem überhöhten Genre, da springt der Film andauernd hin und her. Mhm. Und das ist wahnsinnig komplex, wann er welche Sache einsetzt und wann er einen so ein bisschen, also sobald er ins Genre geht, lässt er einen ja wieder so ein bisschen von alleine, weil das kennt man, da kann man, fühlt man sich sicher. Und wenn er zurück ins Authentische geht, ist man wieder so ein bisschen auf wackeligen Füßen da unterwegs, gerade weil sich das halt alles mit dem Bürgerkrieg gerade gar nicht so anfühlt, als ob das so weit weg ist. Mhm. Und das ist halt wahnsinnig geschickt gemacht.
Ja, tatsächlich. Ich meine, ich glaube, das ist ein De La Soul Song oder so, der da eingespielt wird.
Aus den 80ern.
Aus den 80ern, ja, ja. Und in dieser Szene, obwohl da Leute exekutiert werden, nebenbei fällt die Anspannung so ein bisschen ab, die man vorher aufgebaut hat, weil es das erste Mal nach 5 Minuten ist irgendwie, dass man halt wieder ja sich gefestigt fühlt, sich sicher fühlt irgendwo und weiß, okay, jetzt wird nicht der große Jumpscare plötzlich kommen oder eine unerwartete Wendung, sondern wir kriegen das, was wir hier sehen.
Ja, du wirst halt aus einem fast dokumentarischen Film über eine mögliche düstere Zukunft der USA plötzlich in so einen spaßigen Tarantino-Film entlassen für 2 Minuten, bevor er dich wieder zurückholt. Und dieses Wegstoßen, hinterherholen, das geht den ganzen Film über.
Ja, ich muss auch sagen, allein vom Sounddesign her, also jetzt mal so die Musikauswahl, die ja auch schon echt viel dazu beiträgt, wie man irgendwie durch bestimmte Szenen und Sequenzen irgendwie geht. Aber so dieses Sounddesign, wenn du teilweise einfach auch so Momente hast, wo du nach so einer Explosion wirklich gar nichts mehr hören kannst und dann knallt auf einmal irgendwie so aus den Boxen so ein Gewehrschuss und also man hat halt wirklich, ich finde, da kommt dieses Dokumentarische halt auch nochmal so krass irgendwie rüber, weil du wirklich das Gefühl hast, es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein x-beliebiger Actionfilm einfach so ein bisschen mit Knall und Peng, sondern so, es hat was sehr Authentisches allein von den Geräuschen und von der Art und Weise, wie er hier mit Ton auch mal lauter wird, leiser wird und sowas alles.
Und er hat ja, also es ist ja mit 50 Millionen die teuerste A24-Produktion ever, sogar relativ deutlich. Ich glaube, auf Platz 2 ist Everything Everywhere All at Once mit 35. Und die 50 Millionen setzt er jetzt aber nicht ein, um große CGI-Schlachten zu inszenieren, sondern das ist fast alles praktische Effekte. Mhm. Auch gar nicht so viele Schlachtszenen, aber die da sind, also vor allen Dingen die finale Stürmung des Weißen Hauses mit den Panzern, die da vorfahren, also das knallt dann halt so richtig.
Ja, sollte den Film auch unbedingt im Kino sehen, weil ich glaube, die Nachbarn hassen einen sonst, wenn man das mit entsprechender Lautstärke sich anschaut. Ich bin auch einige Male wirklich bei den Schüssen zusammengezuckt.
Ich
und das
auch.
Passiert mir tatsächlich selten. Auch weil das teilweise, auch da gibt es diese ruhige Abendszene, wo sie dann sagen, dass sie am nächsten Tag in die Action wollen und dann gibt es einen radikalen Schnitt und dann gibt es die ersten Schüsse und dann zuckt man sofort zusammen, weil man vorher gerade in so einem Entspannungsmodus irgendwo war.
Naja, also das, wie gesagt, ich finde, dieser Film findet immer wieder, hat auch ein gutes Pacing, finde ich. Also der hat immer dann auch genau zum richtigen Zeitpunkt so diese Momente, wo er uns selber mal so ein bisschen verschnaufen lässt, weil sich die Figuren einfach mal irgendwie so ein bisschen unterhalten können. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, für uns als Zuschauer ist dann halt gerade die Figur der jungen Jessie so noch das so am ehesten, an der du dich so ein bisschen auffangen kannst, weil die ja am Anfang selber teilweise, sie möchte das zwar unbedingt, aber wenn sie dann das erste Mal so richtig in so einem Feuergefecht ist und irgendwie auch sieht, wie Leute wirklich angeschossen und auch getötet werden, dann ist sie da erstmal irgendwie komplett raus. Und wenn Joel dann auch irgendwann danach zu ihr meint, so, ja, also diese Nacht wirst du nicht schlafen. So. Du kannst es versuchen, aber es wird nie gelingen. So. Und das wird irgendwann besser, aber jetzt erstmal noch nicht. Und das fand ich ja auch sehr, sehr charmant.
Aber konntest du dich mit ihr identifizieren? Also, weil ich die ganze Zeit, sie hat so eine gewisse Naivität, die auch manchmal fast schon nervig sein kann irgendwo. Da bin ich schon fast auf der, oder bin eher mit Lee d'accord gegangen und habe gesagt, was für ein für ein dummes Gör in diesem Moment. Bleib doch zu Hause, bleib in Sicherheit, begib dich doch nicht in diese Gefahr.
Ich meine, sie ist in dieser Welt aufgewachsen so, ne? Und das ist, glaube ich, mit ihr so, also ich fand sie schon auch sehr überzeugend in dem, wie sie so agiert und wie sie halt auch all diesen Sachen nachgeht und dass sie dann wirklich am Anfang irgendwie noch diese totale Panik hat und wie cool sie denn eigentlich so zum Ende hin irgendwie wird und dann auch ja wirklich schon zu cool so ja. für das, was sie da so tut und so. Das war bei ihr eine wirklich interessante und auch nachvollziehbare Entwicklung und konnte mich da schon auch so ein bisschen so mit ihr dann irgendwie identifizieren als so eine Figur, die mir jetzt das nochmal auf eine andere Art und Weise näher bringt als eine Lee, die ist halt Profi. Die weiß, was sie da macht, obwohl du dann zwischendurch auch immer wieder mitkriegst, so okay, sie gibt sich zwar nach außen hin sehr gefasst, aber es gibt ja dann am Anfang diese Sequenz, wo sie da in dem Hotel in der Badewanne liegt und dann auch nochmal so diese Flashbacks bekommt zu den ganzen Sachen, wo sie alles schon mal gewesen ist, dass es halt etwas ist, was du dann trotzdem wahrscheinlich dein ganzes Leben lang irgendwie mit dir rumschleppst.
Es gibt nachher zum Schluss auch in der Erstürmung des Weißen Hauses, also kurz davor, gibt es auch so eine Situation, wo sie sich gegen die Wand kniet, einfach weil das alles zu viel um sie herum auch ist. Das war auch ein ganz, ganz toller Moment.
Ja. Ich finde den Film da sowieso wahnsinnig gut beobachtet in vielen solchen Momenten und so Charaktermomenten. Also spricht natürlich zum einen schon mal die Besetzung von Kirsten Dunst für, dass er da mehr mit der Rolle vorhat, als jetzt einfach nur eine typische Sympathieträgerin, weil Kirsten Dunst kann dann doch halt ein bisschen mehr. Und es gibt dann, mein Lieblingsmoment ist der wirklich hinter dem Haus, wo so ein junger Redneck da seine Folteropfer vorführt. Und Jesse halt ziemlich überfordert ist mit der Situation, weil sie jetzt auch nicht weiß, der hat eine Waffe dabei noch und ist voll stolz darauf, was er da getan hat und will sie eigentlich so ein bisschen aus der Fassung bringen, indem er sie jetzt so total schockiert und geilt sich wohl auch so ein bisschen an seiner eigenen Macht auf. Und dann kommt halt Lee dazu und will ihn halt fotografieren und er will schon auch mit seinen Opfern da posieren, weil er schon geil findet, was er da gemacht hat, aber er weiß jetzt halt nicht genau, wie er sich hinstellen soll und was er aber lächeln soll oder nicht. Und auf einmal hat halt Lee mit ihrer Kamera viel mehr Macht als er mit seinem Maschinengewehr. Und das sind auch so ganz subtile Machtverschiebungen in der Szene. Und sowas macht der ganze Film eigentlich die ganze Zeit durch.
Ja, also die Figuren fand ich durch die Bank echt richtig gut. Also Kirsten Dunst, fand ich fantastisch in dieser Rolle, so die spielt es ja auch echt gut, irgendwie so dieses nach außen sehr gefasste, aber du merkst trotzdem, da rattert auch irgendwie viel. Kaylee, wie heißt sie? Ich vergesse
Spini.
Spini.
Hat natürlich jetzt auch ein sehr stimmiges, fantastisches Jahr. So kleine Mädchen in Priscilla, genau. Das so von Elvis irgendwie da klein gehalten wird. Jetzt hier macht sie den Wandel vom Anfang von der Anfängerin hin zur Actionheldin durch. Und dann kommt ja bald Alien Romulus, oder?
Genau, ja.
Da spielt sie dann die Hauptrolle, da kann sie dann die neue Whitley werden. Na, also das ist schon durchgängig.
Die ist auch super. Wagner Moura mag ich ja seit Narcos total gerne. Den fand ich halt auch irgendwie, dieser Joel hatte auch so eine komische Art, so wenn er teilweise wirklich, geil, morgen sehen wir Action und dann hast du halt
Stephen McKinley Henderson, einer dieser Schauspieler, die jeder kennt, aber keiner.
Dune 1 und 2, ne? So, der Mentat der Atreides. Aber also, wie gesagt, ich fand so die Figurenauswahl und wie die auch alle irgendwie zueinander stehen, das ist unglaublich stimmig, auch sehr authentisch irgendwie so, wo ich nie das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt halt so eine billige Blaupause von dem, was man sich vielleicht irgendwie als Kriegsberichterstatter vorstellt, sondern wo ich dachte, ja.
Alle kriegen auch so verschiedene Bewältigungsmechanismen so an die Hand gelegt, also wie sie mit diesen Situationen umgehen, ganz persönlich. Also bei dem Joel ist zum Beispiel auch ganz krass, dass er dann sich dann, obwohl er so euphorisch über das, was er macht, scheint, dann doch immer wieder sich dem Alkohol widmet, um damit irgendwo umzugehen. Während andere dann halt eher so in sich gekehrt sind oder halt die Jessie dann doch eher versucht, Schutz zu finden oder Leitung zu finden bei der Lee.
Soll ich was sagen, Sebastian? Ja, Sebastian schickt jetzt rüber. Was könnte ich denn nochmal erzählen?
Nein, aber ich muss aber, also neben diesen ganzen, diesen vier Hauptfiguren muss ich auch sagen, dass auch alle, die sie so treffen, fand ich sehr, sehr präzise so für das, was du dir jetzt vorstellst, was es für unterschiedliche Leute in so einem Bürgerkrieg geben könnte. Ich meine, er wurde schon durch den Trailer angeteasert, aber Jesse Plemons, sorry, also wenn der im Tarnanzug mit seiner komischen roten Sonnenbrille da dann irgendwie einen auf richtig dicke Hose macht, so, dann hast du halt auch so diese Art von Mensch, der wahrscheinlich durch gerade so ein Szenario wie so ein Bürgerkrieg denn da so wirklich so seine Purge-Qualitäten irgendwie zeigt und dann irgendwie einfach so sein Ding durchzieht oder wenn sie dann halt irgendwie...
Sehr, sehr ungemütlich und reiner Zufall, ja, dass er das gemacht hat.
Ah, echt?
Ja, also es war irgendwie, es waren Schauspieler besetzt, ich weiß nicht wer, ich glaube, das kann man rausfinden, wenn man viel googelt. Hm. Der hat eine Woche vorher angerufen und gesagt, er kann doch nicht.
Okay.
Und Alex Garland hat dann so gesagt, ah, schade und so, ne? Aber er hat gestern im Interview, also man hat durchgehört, dass er am liebsten gesagt hätte, fick dich, du Wichser. Mhm. Aber er hat dann nett gesagt, geht nicht. Und dann hat er irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt und wollte dann unbedingt seine Schauspieler das direkt geschehen, dass sie jetzt ein Problem haben für nächste Woche, weil der Schauspieler fehlt. Und hat ihnen das dann halt gestanden und gesagt, ja, wir wissen jetzt auch noch nicht, was wir machen sollen. Und dann hat halt Kirsten Dunst gesagt, ja, soll ich Jesse fragen? Weil die sind ja verheiratet.
Ach so.
Kirsten Dunst und Jesse Plemons sind ja verheiratet. Dann hat sie gesagt, soll ich Jesse fragen? Ach, meinst du, der würde das machen? Ja, klar. Und dann hat sie ihn halt gefragt und dann war er nächste Woche da und hat das kurz gespielt.
Ich finde diese Szene Wahnsinn. Also ich finde die super intensiv und da habe ich mich auch wirklich in den Kinosessel gekrallt. Und ich möchte Jesse Plemons auch einfach öfter irgendwo in großen Rollen sehen. Das tut mir immer so leid, dass der so Nebendarsteller ist. Aber der kann so viel.
Naja, also
Game das, Night.
Ja, stimmt. Game Night ist auch super. Nee, das muss ich auch sagen. Also, den fand ich grandios. Und dieser Film hatte einfach so viele Szenen, wo du wirklich mit so einem sehr unwohlen Gefühl in deinem Kinosessel sitzt und wo ich auch echt dachte, ja, krass. Also, habe ich wirklich nicht gedacht, weil ich halt mit einem komplett anderen Mindset irgendwie in diesen Film gegangen bin und dachte, okay, jetzt kriege ich hier halt irgend so ein politischen...
Ja, also man hatte gedacht, vielleicht wird das etwas näher an der Realität angesiedelte Hand. Also Hand ist ja die Variante wirklich links gegen rechts in der totalen satirisch splatterigen Überhöhung. Mhm. Auch ein Film, den ich super finde. Aber das hier ist dann doch nochmal was ganz anderes.
Ja. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Tolle Bilder. Ich muss wirklich sagen, also ist ja der gleiche Kameramann, den er schon seit Ex Machina hat, dieser Rob Hardy.
Aber die haben, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber die haben so einen ganz neuen Kameratyp dafür benutzt, die wohl ganz toll sein soll. Und tatsächlich sehen die Bilder ziemlich gut aus.
Also die Bilder sehen fantastisch aus, also gerade auch so für, vor allen Dingen, also es muss ja, denke ich mal, auch irgendeine sehr leichte Kamera gewesen sein, weil gerade wenn sie das eben in diesen dokumentarisch angehauchten Sequenzen haben, wo der Kameramann wahrscheinlich einfach direkt hinter den Soldaten oder hinter der Gruppe von Journalisten jetzt herläuft, so, da, das ist, glaube ich, keine große, schwere Kamera, sondern auch eher, weiß ich nicht, wie was Gareth Edwards da in The Creator benutzt hat. Die haben ja auch irgendwie so ganz kleine, feine Kameras irgendwie gehabt, so. Kann ich mir hier auch vorstellen, weil es wird ja auch viel in fahrenden Autos gedreht und du bist ja viel irgendwie einfach unterwegs und irgendwie nach 10 Minuten ist schon wieder das nächste Set und der nächste Ort, an dem du irgendwie bist. Also, aber alles immer wirklich toll eingefangen. Also muss ich wirklich sagen, so auch rein optisch, visuell so grandioser Film. Also da... Vielleicht war ich auch ein bisschen skeptisch nach Man, weil Man war ja tatsächlich nicht so meins.
Er hat ja auch gesagt, dass das jetzt sozusagen die thematische Weiterentwicklung von Man ist. Das sehe ich aber nicht so.
Nee.
Also klar, wahrscheinlich haben Männer den Bürgerkrieg hauptsächlich ausgelöst. Das ist schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Aber das wird jetzt auch nicht groß verhandelt.
Ja.
Also das weiß ich auch nicht, was er da meint.
Ja, aber wahrscheinlich eher so das... alte weiße Männer führen uns erst in Men führen sie eine Frau ins Chaos und hier führen sie jetzt die USA ins Chaos. Das ist wahrscheinlich so dieses, wenn keine Ahnung, Park Chan-wook sagt ja seine Rache-Trilogie, ja, die gehören auch nur als Filme thematisch zusammen, weil es um Rache geht und hier ist jetzt wahrscheinlich Männer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also den das würde ich nicht so ziehen, aber ich war einfach von Men damals nicht ganz so überzeugt. Gibt's, glaube ich, auch einen Podcast zu hier, wo wir über den Film gesprochen haben. Und wo ich bei Alex Garland eigentlich bisher wirklich alles mochte. Also selbst so die Sachen, wo er nur die Drehbücher abgeliefert hat dazu, war ich immer sehr, sehr angetan.
Sunshine, super.
Ja, na klar. Also sowieso seine ganzen Zusammenarbeiten mit Danny Boyle. Ich bin auch sehr gespannt, was denn jetzt aus 28 Years Later wird. Das
könnte endlich mal wieder ein richtig
zwei Wochen, hat er mir gestern erzählt, sie fangen 2 oder 3 Wochen an zu drehen. Also es geht jetzt richtig los.
Ja. Vor allen Dingen ist Cillian Murphy jetzt mit dabei oder nicht? Weiß man das irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr, was aus seinem Charakter in 28 Days Later wird. Ob der
Weeks
überhaupt
Later.
Dabei
oder nee, die Weeks war auf jeden Fall.
Weeks ist der zweite Teil.
Und da spielt er auf jeden Fall nicht mit.
Ja. Da ist er nicht mehr mit dabei, nee. Aber ich weiß gar nicht mehr, was aus Cillian Murphy in...
Aber da die ganze Zeit ja spekuliert wird, dass er wiederkommt, also er muss überlebt haben.
Oder sein Zwillingsbruder hat überlebt. Ja. Ja, da bin ich gespannt drauf, so, weil, weiß ich nicht, so, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn man mir auf einmal noch mit irgendwelchen Fortsetzungen zu Filmen kommt.
Ich bin nur skeptisch, weil sie nicht nur 28 Jahre später angekündigt haben, sondern dass ja gleich eine Trilogie werden soll.
Stimmt, ja.
Und das weiß ich nicht, jetzt das gleich mit den 4 Beatles-Filmen in einem Jahr von Sam Mendes und jetzt hier, was weiß ich, bei Exorcist ist das auch nach hinten losgegangen, dass man direkt gesagt hat, man macht 3, statt man fängt erstmal an. Da bin ich momentan.
Diese schöne Reihe nicht fortführen. 28 Tage, 28 Wochen, 28 Jahre, 28 Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Genau. Dann sind wir irgendwann bei Zombies in Space oder so.
Das wäre radikal.
Das könnte man auf jeden Fall gut machen. Ja, ja. Das, naja, gut. Schauen wir mal, was das so noch wird. Kommen wir mal zur Bewertung. Was gibt ihr denn?
Ja, ich war ja bis jetzt nur positiv. Das heißt, ich muss jetzt in meiner Bewertung nochmal 2, 3 negative Sachen sagen. Sonst versteht man nicht, warum ich 3,5 Sterne gegeben habe. Also diese ganze Journalismus-Sache sind an den Figuren sehr gut erzählt. Aber ich finde den Diskurs an sich, das ist irgendwie relativ altbekannt. Diese Idee des Eingreifens, Nicht-Eingreifens und so weiter. Da war jetzt ehrlicherweise für mich nichts Neues dabei. Und diese Dramaturgie war halt schon Zombie-Film 101. Mit den Stationen, wo man auch bei ein paar sagen könnte, hätte genauso gut auch was anderes passieren können. Also was die innere Spannung angeht, dementsprechend bin ich bei 3,5 gelandet, trotz all der Qualitäten, die wir in der letzten Dreiviertelstunde aufgezählt haben.
Ich habe ja zumindest ein bisschen was Negatives erwähnt am Anfang und ich bleibe auch dabei, dass für mich die USA halt einfach ein bisschen ein leeres Setting ist, was natürlich trotzdem spannende Schauplätze bietet, die man so auch selten gesehen hat. Aber ich komme im Endeffekt auch zu 3,5 und finde es trotzdem, also zu sehr guten 3,5. Ist ein wahnsinnig toller Spannungsfilm, sollte man im Kino gesehen haben.
Also ich komme, glaube ich, zu guten 4, weil ich gar nicht mal so das Problem, ich glaube, ich war halt einfach sehr positiv davon überrascht, dass der Film halt nicht sich so für eine Seite entscheidet, sondern das alles so ein bisschen sehr ausgeglichen irgendwie angeht und allein auch von dem schauspielerischen Talent, was wir da vor der Kamera haben, bis hin zur Kameraarbeit, Sounddesign, Soundtrack, also wie das, ich finde, das ist wirklich alles wahnsinnig gut ineinander übergegangen. Ich glaube, ich werde mir den auch nochmal irgendwie ein zweites Mal angucken, weil irgendwen muss ich da ja noch hinschleppen. Weil
mach mal, ich bin auch gespannt, was in Deutschland passiert. Ich meine, ich habe den Film jetzt, ihr habt den ja erst kürzlich gesehen, ich habe den, glaube ich, vor 1,5 Monaten gesehen oder so. Und selbst nachdem ich ihn gesehen habe, konnte ich überhaupt nicht einschätzen, was da jetzt so publikumstechnisch passiert. Nicht nur von der Meinung, sondern auch, der Film ist so dicht an der Realität. Bedeutet das, dass jetzt jeder reinrennt, weil es irgendwie Pflichtprogramm wird? Oder heißt das, dass jeder wegbleibt, weil Realität haben wir in der Realität genug? Aber jetzt in Amerika ja schon irgendwie das erste Platz 1 Wochenende von A24 ever. Irgendwie Einspielrekord für A24 und auch gemessen am Budget. Ich glaube, der hat da mal ersten Wochenende 26 Millionen eingespielt, das ist für 50 Millionen schon ziemlich super. Also da funktioniert's, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann doch ein Amerika-Film ist oder ob das in Deutschland ähnlich aussehen wird. Das kann ich ganz schwer
halten. So gerade wegen diesem Civil War-Ding so, ne, das, und wenn man sich dann so die Trailer anschaut, könnte halt schon sein, dass die Leute sich denken, ja, okay, da habe ich nicht so Bock drauf. Es war ja diese Woche auch noch ein anderer, nicht weniger empfehlenswerter Film startet, nämlich Abigail. Den habe ich gestern erst gesehen und war ja doch sehr angetan. Also Pascal gibt nur 3 Sterne. Dem würde ich tatsächlich 3,5 geben. Der braucht zwar ein bisschen, bis er in die Gänge kommt, aber wenn dann das Gesplättere und alles so losgeht, dann macht der echt wahnsinnig viel Spaß. Und ist halt ein bisschen mehr Eskapismus, als es Civil War jetzt zulässt, weil da bist du ja schon auch irgendwo so ein bisschen mehr mit der harten Realität konfrontiert. Und irgendwie schwingt er ja dann auch immer so ein bisschen hinterher so, könnte ja vielleicht tatsächlich irgendwie mal noch so vonstatten gehen, gerade wenn man sich das halt alles so anguckt. Das ist, ja, ein bisschen, ich bin gespannt. Also im Augenblick könnte ich auch nicht so wirklich sagen, was ich glaube, wie der so startet. Aber ich glaube, es gibt sonst keine größeren Starts jetzt diese Woche. Ne? Also nee. Hat er vielleicht auch Glück. Ich weiß halt nur nicht, ob wieder und so von der...
Godzilla und Kong sind jetzt vielleicht auch müde weltweit, so langsam.
Ja.
Naja, in Deutschland war letzte Woche ja noch Chantal auf der 1.
Ja.
Das
ja,
ist okay, halt die Frage, kommt da an Chantal vorbei?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
Aber Chantal schwächelt auch langsam.
Ja, naja, gut, aber Chantal ist ja jetzt auch schon seit 2-3 Wochen.
Ich glaube, 3 Wochen jetzt schon.
Ne? Mindestens 3 Wochen.
Ne? Ja.
Ich glaube, jetzt das 4. Wochenende.
Also von daher, vielleicht. Ja, gucken wir mal. Also guckt ihn euch an. Geht euch auch Abigail angucken, keine Ahnung. Macht ein sehr merkwürdiges Double-Feature draus. Abigail Civil War. Weil, ja. Ich versuche gerade zu strecken, Jungs hier.
Nee, wir wollen nicht strecken. Helfen. Also ich mache nicht nochmal sowas wie letztes Mal mit, dass wir müssen eine Stunde reden, weil...
Ja, dann bist du das nächste Mal raus. Unmöglich.
Ich kann ja auch einfach gehen und ihr macht noch 20 Minuten weiter.
Naja, gut. Okay, dann ja, dann sind wir mal durch nach 45 Minuten. Stefan, vielen Dank.
Sehr gerne.
Christoph, vielen Dank.
Gerne.
Und Grüße, dann geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten und uns bewerten bei Spotify, Apple, wo auch immer das geht, oder schickt uns eine Bill an leinwandliebertfilmstarts.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.